Schönen guten Morgen. Ist euch bei dem Bild was aufgefallen?
Ja, die Teller sind ja leer.
Gell? Na, das ist ja was. Wisst ihr was? Ich finde das Bild ganz toll. Und ich bin sehr froh, dass auf den Tabletts nichts drauf ist. Da fällt mir nämlich nur eins zu ein. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Und nur so kann ich auch heute Morgen hier stehen, um euch weiterzugeben, das, was ich mir also wirklich recht mühsam zu diesem zweiten Kapitel von Jona erarbeitet habe. Ich habe euch ja am 6. Juni gesagt, naja, vielleicht machen wir Fortsetzung. Das war der Predigtext bei Jona 1. Und da habe ich gesagt, na gut, dann mache ich mich heute mal dran. Jona Kapitel 2. Ersten Kapitel, Gott gibt Jona den Auftrag, geh nach Ninive in diese verruchte Stadt und predige denen, Ninive geht unter, mein Geduld ist zu Ende. Jona sagt sich, wenn jetzt am Hafen ein Schiff liegt, das in die andere Richtung geht, weiß ich, ich muss Gott nicht gehorsam sein. Es lag ein Schiff da und Gott sagt, denkst du, starker Sturm und große Katastrophe, Jona verkriecht sich, hat keine Lust mehr zu leben. Das Schiff droht unterzugehen, die Besatzung betet und ihm fällt gar nicht ein, dass er beten könnte. Und durch das Los wird festgestellt, ja, Jona ist schuld an diesem Sturm, an dem Unglück. Und er sagt, werft mich ins Meer, dann gibt's Ruhe. Und schweren Herzens tut es die Besatzung, wirft ihn ins Meer. Und der Sturm legt sich. Könnte die Geschichte ja zu Ende sein. Hat er ja auch verdient, ne? Schluss aus. Wer so ungehorsam ist, weg damit. Gott sei Dank geht die Geschichte weiter. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfest mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Wie sich halten an das Nichtige, verlassen die Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Schiff, dem Fisch, und der spie Jona wieder aus an das Land. Jona, also ein Mann, der genau weiß, worum es geht, aber vor Gott auf der Flucht ist. Ein Mann, der mit der besten Nachricht ausgerüstet ist. Gott stellt sich vor ihn, Gott will ihn gebrauchen. Aber das ist die Angst des Herzens, die Angst als schlechtester Ratgeber. Er, der anderen zum Segen werden soll, bringt dadurch Menschen in Todesgefahr. Er, der anderen ein Vorbild im Glauben sein soll, wird von dem Glauben der Heiden beschämt. Und das Ende vom Lied, werft mich ins Meer, mit mir hat es keinen Wert. Also scheinbar keine Hoffnung des Lebens, müde. Und das Lebensmüde sind auch heute immer mehr Menschen. Menschen, die für ihren Glauben und für ihr Leben keine Hoffnung mehr haben. Und deshalb auch ihr Leben über Bord werfen. Waren Sie auch schon mal so verzweifelt, dass Sie gedacht haben und im Gedanken gespielt haben, Ihrem Leben ein Ende zu setzen? Das war ich schon mit 14, mit 15. Ernsthaft. Davor ist keiner gefeit. Ich denke an Beate, sie war oft sehr verzweifelt. Es gab Zeiten, wo ich ihr gesagt habe, Beate, ich glaube für dich, dass Jesus dich durchbringt. Und irgendwann hat das auch nicht mehr gereicht. Ich habe studiert, war irgendwo in Heidelberg im Studium und eines Tages fand man sie tot in ihrem Bett. Nur eine Obduktion hätte herausgefunden, woran sie gestorben ist. Ich ging an den Besuch im Altersheim bei einer Frau nach einem Selbstmordversuch. Sie war total verzweifelt. Nur so ganz langsam konnte sie wieder begreifen, dass Gott vergibt und dass Gott ihr weiterhilft. Auch wenn sich an ihren äußeren Verhältnissen, zum Beispiel ihrer Blindheit, nichts verändert hat. Man schätzt, dass in Deutschland jedes Jahr mehr als 1 Million Selbstmordversuche gibt. Wenn es sich dabei um gläubige Leute handelt, dann steht neben psychischer Belastung oft im Hintergrund Ungehorsam in Glaubensfragen und unbereinigte Schuld. Soweit braucht es ja nicht zu kommen. Gott will jedem in seiner nachgehenden und zurechtbringenden Seelsorge einholen. Bedingung ist nur, dass wir ihn stillhalten. Und dafür hat Gott bei dem Jona gesorgt. Dem blieb nichts anderes übrig, als jetzt den Bauch des Fisches stillzuhalten, nachzudenken, anzufangen zu beten. Ich denke, da könnten wir eine ganze Menge lernen, da komme ich gleich noch drauf. Zunächst aber müssen wir mal auf die Frage mit dem Fisch eingehen. Es gab im Oktober 1968 auf Medan in Sumatra große Aufregung. Ein Fischer war über Bord gegangen und wurde von einem Hai verschlungen. Die übrige Besatzung harponierte sofort diesen Fisch, holte ihn an Bord. Als man den Bauch aufschnitt, staunte man nicht schlecht, dass man den Fischer zwar völlig am Ende, aber lebend aus dem Bauch des Fisches rausholt. Ob das jetzt Jägerlatein ist, weiß ich nicht. Aber Professor Cimek berichtet, dass man einen im Pottwal gefangen hatte auf den Amazonen und dort einen 10 Meter langen Tintenfisch gefunden hat, der 186 Kilo schwer war und der noch vollkommen erhalten war. Also rein naturwissenschaftlich ist es unter äußerst guten Bedingungen möglich, dass Jona in dem Bauch eines irgendwelches Fisches, den Gott vielleicht auch extra für ihn geschaffen hat, 3 Tage überlebte. Denn dem Schöpfer sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt also keinen vernünftigen Grund, an der Wahrheit dieser Geschichte zu zweifeln. Aber entscheidend an der Echtheit dieser Geschichte ist die Stellungnahme Jesu dazu. Wenn er sagt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. So zeigt uns also diese Geschichte von dem Fisch, dass Gott kein Mittel scheut, um mit Menschen wieder klar zu kommen. Das finde ich so großartig. Es gibt in der Bibel und in unserem eigenen Leben so viele Beispiele, die Gott benutzt, um mit uns wieder klar zu kommen. Bei Jona war es der Sturm, bei dem er sogar das Leben Unbeteiligter aufs Spiel setzt. Gott riskiert das Unverständnis der Leute alter und neuer Zeit, indem er einen Fisch beordert und Jona verschlingen lässt. Bis heute setzt Gott sich und sein Wort dem Gespött der Leute aus. die an der Wahrheit dieser Geschichte zweifeln. Gott hat es nicht interessiert, ob die Leute einmal über diese Geschichte lachen werden. Er hat es einfach getan. Punkt. So ist Gott. Um einen Menschen zurechtzubringen, ist ihm kein Weg zu schwer und kein Mittel zu riskant. Gott geht sogar das Risiko ein, dass Menschen, die er in seine Liebe zurechtbringen will, nicht darauf eingehen. Und so mussten wir manchen Menschen, der uns lieb und wert ist, gehen lassen, der sich nicht zurechtbringen lassen wollte. Und dürfen ihn trotzdem lieb behalten, weil wir wissen, dass Gott auch diesen Menschen, der sich von ihm entfernt hat, mit unendlicher Liebe liebt. In Jesaja 43 sagt Gott seinem Volk: Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben, weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und weil du herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Und das, obwohl er im gleichen Atemzug sein Volk sagen muss: Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Oh ja, Gott hat schon manchmal seine liebe Not mit uns, seinen Leuten. Und der Jona im Bauch des Fisches, da heißt es, Vers 10, ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Worin bestand denn die Hilfe? Die Hilfe bestand doch darin, dass er jetzt im Bauch des Fisches verdaut wird. Was ist das für eine Hilfe? Mehr hatte er doch in diesem Augenblick nicht. Aber er hatte schon einen Vorschuss, dass er nicht im Meer untergegangen ist. Und das gab ihm das Vertrauen, dass Gott ihm auch weiterhelfen kann. Er hat Gott Vorschuss im Vertrauen, im Danken gegeben. Er fing an zu danken, als noch keine Aussicht auf Rettung war. Und ich denke, das ist so ein Punkt, an dem wir von Jona lernen können. Gott Dank Vorschuss zu geben. Das allein holt oft aus der Tiefe, wenn keine Änderung der Situation in Aussicht ist. Ich darf wissen, dass Gott mit mir mitleidet, vor allen Dingen dann, wenn Gott keinen anderen Weg sieht, mit uns zurechtzukommen, als das Leid. Im Hebräer 4 heißt es, Vers 15, wir haben einen hohen Priester, der mitleidet mit unserer Schwachheit, der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Dann geht es weiter darum, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen kann. Oh, wir fangen zu stottern hier. Ich fange nochmal an, ne? Einverstanden? Also, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Deshalb wird der Heilige Geist ja auch als Tröster bezeichnet, der uns in unseren Bedrängnissen nahesteht. Er will uns dann an Gottes Wort erinnern, so wie es Jona in seiner Not erfährt. Oft muss es eben zu schweren Wegführungen kommen, damit wir wieder lernen, auf Gottes Wort zu achten und seinem Wort Vorrangstellung einzuräumen. Denn Gott fängt oft erst neu an, wenn wir am Ende sind. Das haben wir doch selbst auch schon in mancher schweren Lebensführung erfahren. Wenn wir keinen Ausweg mehr wussten, dann hat er einen Weg gefunden. Mir ist das in einer besonderen Lebenssituation mal so deutlich geworden, dass Gott dann zu mir gesprochen hat, durch das Wort der Losung aktuell an dem Tag, an dem es besonders brauchte. Er wird den Elenden durch sein Elend erretten und ihm das Ohr öffnen durch Trübsal. Er wird den Elenden durch sein Elend erretten und ihm das Ohr öffnen durch Trübsal. Da habe ich gemerkt, Gott hat mein Elend als Mittel zum Zweck benutzt, um mich richtig zu führen. Da wurde Leid und Anfechtung zur Gebetsschule, die auf den Herrn und auf sein Wort wirft. Damit sind wir beim dritten Gedanken. Sein Wort will Licht geben, gerade auf dunklen Wegstrecken. Den Schein einer Taschenlampe sieht man ja nur dann richtig, wenn es dunkel ist, völlig klar. So will Gottes Wort als eiserne Ration gerade in Zeiten von Not und Verzweiflung das Licht sein, das uns leitet. Wenn dein Wort nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend, sagt uns die Bibel. Die verfolgte Gemeinde macht uns das ja vor. Hier wurde die Bibel weggenommen. Oft sind sie im Gefängnis gelandet, ohne irgendwelche persönliche Habhabe. Was ihnen dann half, waren die Worte Gottes, die sie auswendig konnten. Und auf einen solchen Schatz des Wortes Gottes greift Jona hier im Bauch des Fisches zurück. Das, was Jona hier betet, sind Worte aus den Psalmen, die er auswendig kannte. Zum Lesen war es im Bauch des Fisches wohl ein bisschen zu dunkel. Auswendig wurde inwendig. Er hat gemerkt, das, was er einmal gelernt hat, diese Worte aus den Psalmen, sind in seinem Leben ganz aktuell geworden, haben sich in seinem Leben wiedergespiegelt. Das ist seine Lebenssituation, was er früher einmal gelesen hat. Jetzt wird es für ihn relevant, was dort in den Psalmen andere vor ihm erlebt haben. Vielleicht schlagt ihr, wenn ihr nach Hause kommt, einmal Jona Kapitel 2 auf. Und wenn ihr eine Lutherbibel habt, dann stehen unter den einzelnen Versen Parallelstellen aus den Psalmen. Schlagt diese Parallelstellen mal nach. Lest sie mal im Zusammenhang. Ihr werdet staunen, wie der Jona sein ganzes Elend in den Psalmen wiederfindet. Und wie unsere Lebenssituation wiederfinden können in diesem lebendigen Wort Gottes. Welch ein Reichtum an Verheißungen, an Zuspruch, an Trost, an Hilfe finden wir in Gottes Wort. Die Frage ist nur, ob auch wir, wie der Jona, so in Gottes Wort zu Hause sind, dass uns Gottes Geist zur richtigen Zeit an das richtige Wort erinnern kann. Gottes Geist greift in der Regel nur auf das zurück, was wir einmal gelesen haben oder was wir auswendig gelernt haben. Deshalb gilt die Ermahnung von Paulus in Kolosser 3, Vers 16 so eindringlich. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, mit Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt dankbar Gott in euren Herzen. Womit helfen wir uns, wenn wir in Not sind, wenn wir Fragen haben, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll? Brauchen wir dann Ablenkung durch Fernsehen, durch gute Musik, die kann auch helfen? Müssen wir uns dann abreagieren mit Wutausbrüchen? Ja, weißt du, wovon ich rede? Was holt uns heraus aus der Verzweiflung? Was stärkt, was tröstet dann wirklich? Oder kann es sein, dass man sich dann vielleicht auch so ein bisschen wohl fühlt in seinem Loch, in seiner Verzweiflung. Es kann ja auch ganz bequem sein, wenn man sich bemitleiden und bemuttern lassen kann. dann braucht man sich auch nicht mehr zu überwinden. Dann ist man so richtig tief drin und entschuldigt alles, was man tut und macht. Da kann man auch mal mürrisch sein. Da muss man sich nicht immer beherrschen. Mir geht's halt eben schlecht. Dann ist man halt eben so drauf. Weiß ich, brauche ich vielleicht anders. Ich kann ja immer nur das sagen, was ich selber auch irgendwo schon mal erlebt habe. Ne? Dass man aus dem Schneider ist und dann kann man ja auch manche Freundlichkeit nicht geben und ja, zieht sich dann zurück. Der Jona hätte allen Grund gehabt, jetzt hier verzweifelt am Boden zu liegen und zu sagen, oh, das ist halt meine Situation, jetzt kann ja nichts mehr machen. Jetzt bemitleidet mich mal alle. Nein, er betet. Und zwar zum Herrn, seinem Gott. Er betet zum Herrn, seinem Gott. Er findet seine ganze Lebenssituation in Gottes Wort vor. Und davon lebt Jona am Tiefpunkt seines Lebens. Er opfert Gott Dank, obwohl er noch nicht weiß, wie die Geschichte ausgeht. Ich glaube nicht, dass er eine Offenbarung hatte, dass er nach 3 Tagen aus dem Fisch wieder rauskommt. Er sieht in seiner verzweifelten Situation, bin ich in der Hand Gottes. Und das genügt ihm, ohne zu wissen, wie die Geschichte ausgeht. Von uns weiß ja keiner, was noch auf uns zukommen wird. Ja, der scharf gesagt, Alter ist nichts für Feiglinge. Ne? Ja. Und wer die Bibel ernst nimmt, weiß, dass am Ende der Zeit vor Jesu Wiederkunft noch einmal große Verfolgung über die ganze Christenheit kommen wird. Was uns dann hält, ist nicht Mitgliedschaft einer Gemeinde oder Gemeindestruktur. Was uns dann hält, ist nicht Frage nach den richtigen Liedern und der richtigen theologischen Richtung. Wie wichtig das alles auch ist. In der Not hilft nicht die Diskussion über das, was man als Christ darf und was man als Christ denken darf, was man als Christ theologisch richtig wissen darf. Es wird die Zeit kommen, da werden wir nach nichts anderem fragen, als nach dem Trost seines Wortes und nach seinem Rat und nach seiner Gegenwart. Wir sollten es heute schon lernen, uns von den unwesentlichen Dingen auf die wesentlichen Dinge zu besinnen. Dann hören auch Streitereien auf. Die sich halten an das Nichtige, an unwesentliche Dinge, die verlassen meine Gnade. So drückt es Jona hier aus. Und die vergessen oft die Mitte, die Jesus selbst ist. Jesus ist die Mitte und nichts anderes. Da kann man sich streiten über alles Mögliche, aber Jesus bleibt die Mitte. Jona nimmt Gott und sein Wort ernst. Und deshalb wird ihm sein Wort zum Trost und zur Hilfe. Er entdeckt sich in Gottes Wort und gibt ihm Recht. Und deshalb hat er Perspektive für sein Leben, obwohl menschlich gesehen nichts zu hoffen ist. Aber letzter Gedanke. Letztlich ist die Geschichte von Jona nicht zu sehen ohne das Neue Testament. Jesus sagt, gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, genauso wird der Menschensohn 3 Tage und Nächte mitten in der Erde sein. Und er spielt damit auf seinen Tod an. Ganz real war Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Reich des Todes. Dies vergleicht er mit dem Bauch des Fisches. Die ganze Todesangst des Jona bezieht Jesus auf sich. Er vergleicht sich ein Stück mit dem Leiden des Jona. Der Aufenthalt des Jona im Bauch des Fisches hat aber auch für uns eine Symbolkraft. Das kommt in Johannes 12, Vers 24 und 25 zum Ausdruck. wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, dann bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Denn wer sein Leben lieb hatte, wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Für Jona war der Aufenthalt im Fisch wie ein Sterben. In ihm sind alle eigenen Hilfsmittel und Rettungsmöglichkeiten erstorben. Er hatte keine Hoffnung mehr und keine Zukunft. Er hatte keinen Ausweg mehr und kein Ziel. Er war lebendig begraben. Er musste sein ganzes bisheriges Leben hinter sich lassen. Wenn er hier noch einmal davonkommt, dann ist es allein Gnade. Es ist eine Gnade, die er durch nichts erzwingen kann und auf die er niemals stolz sein könnte. Er ist so in die Hände Gottes geworfen, wie jeder Sünder, der sagen muss, ich elender Mensch, wird mich erlösen aus dem Leibe dieses Todes. Aber das scheinbare Todesurteil wurde zum Freispruch. Der Schrei aus der Tiefe wurde zur Hoffnung. Lebendig begraben und zu neuem Leben bestimmt. Das ist es, von neuem geboren zu werden, für den, der seine ganze Hoffnung auf Christus setzt, der das alte Leben hinter sich lässt und sein Leben Jesus anvertraut. Auf Befehl Gottes spuckt der Fisch den unverdaulichen Brocken wieder an Land. Auch hier beginnt ein neues Leben, neu geschenkt und neu orientiert an Gottes Willen für die Zukunft. So geschah es durch das Leiden und Sterben Jesu auch. Sein Tod und seine Auferstehung sind für mich der Eingang in ein neues Leben. Der Tod ist überwunden, der Teufel ist besiegt, die Dunkelheit ist beseitigt. Wir haben durch Jesus neues Leben. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues hat begonnen. Dieses Leben will sich nun entfalten. Und das ist die große Botschaft, die Gott uns durch diese Jona-Geschichte zusagen will. Ich brauche nicht am Boden liegen bleiben. Ich darf auch dann wieder aufstehen, wenn ich versagt habe. Gott gibt nicht auf. Ich darf mit meinem eigenen Willen und Wollen bei ihm zur Ruhe kommen. Dann können aus eigenen Wegen Segenswege werden, gestärkt und geleitet durch Gottes wunderbare Erlösung und die Zusage in seinem Wort. Worum ging es? Gott scheut keine Mittel, um wieder klarzukommen mit Menschen. Sein Eingreifen, begreife ich es als Zeichen seiner zurechtbringenden Liebe? Das Zweite, wir müssen oft an unsere Grenzen kommen. Wenn wir am Ende sind, fängt Gott neu an. Je tiefer die Not, desto tiefer ist Gott. Drittens, dabei ist sein Wort Licht in der Dunkelheit. Lerne Gottes Wort auswendig, damit es inwendig wird, wenn du es brauchst, aber benutze es nie als Waffe gegen andere. Viertens, Jesus greift die Geschichte von Jona auf und macht deutlich, Sünde und Tod sind überwunden. Ich darf mich ihm ganz anvertrauen. Zwar weiß ich, in der Welt habe ich manchmal Angst, aber ich darf getrost sein. Er, Jesus, hat die Welt überwunden. Amen.